Wir quatschen heute so ein bisschen darüber, was mit der PS5 und der neuen Xbox Series X so geht. Die CES war vergangene Woche und darüber quatschen wir auch ein bisschen. Das und noch viel mehr jetzt beim Game Talk. Leute, habt ihr das PS5-Logo gesehen? What? War das nicht komplett insane? Habt ihr das erwartet?
Das ist unfassbar.
Nein, eigentlich nicht.
Nee, oder?
Tatsächlich nicht. Ich war ein bisschen überrascht und enttäuscht.
Überrascht? Warum denn überrascht?
Ganz im Ernst, ich dachte so, PS5, es kommt eine neue Ära, es muss ein neues Logo. Wird es jetzt eine römische 5? Nehmen sie jetzt doch wieder eine arabische 5? Ist es halt vielleicht vom Design her ein bisschen anders, eine fancy 5, ein bisschen geschliffen? Ist es halt so die Spider-Man-Logo wie bei PS3? Nein, es ist halt vom gleichen Design wie PS4, nur es ist eine 5. Also ich habe auch mir einige Memes angeschaut, wie das Logo erstellt wurde. Ist fantastisch. Leute haben es einfach in 5 Minuten gemacht.
Ja. Ganz klasse fand ich, wo jemand einfach nur das PS2-Logo genommen hat und die 2 umgedreht hat und dann ist es eine 5 und das sieht top aus.
Ja.
Stark.
Ich glaube, so ist es auch entstanden. Also, ey Leute, wir werden heute das Logo ankündigen. Habt ihr was vorbereitet?
Ja, ungefähr so, genau. Schnell noch hier hinter der Bühne. Aber über die PS5 und so weiter reden wir gleich. Lass uns doch erstmal drüber reden, was ihr so zuletzt gezockt habt oder wir oder was geht hier eigentlich ab.
Sandro, möchtest du anfangen?
Also ich habe ja letzte Woche, die Leute wundern sich auch schon, warum da ES im Intro war. Ich habe natürlich letzte Woche schon darüber geredet, was ich so zwischen Weihnachten und Silvester gespielt habe und im neuen Jahr dann auch. Wir mussten noch mal kurz umtauschen, deswegen wird ES mich dann an anderer Stelle irgendwann mal einfach ersetzen, das ist so der Deal. Ich habe weiterhin Switcher 3 gespielt.
Ui.
Aber wie gesagt, letzte Woche schon genug zu erzählt und ich habe endlich mal das geschafft, Secret of Mana zu spielen, was ich seit vielen, vielen Jahren auf der Uhr habe und noch nie gespielt habe tatsächlich, weil das Spiel auch einfach älter ist als ich. Mega krass, 93 kam es raus. Ich weiß gar nicht, ob da auch schon der deutsche Release war, aber auf jeden Fall stand irgendwie 93 bei Wiki und jetzt gibt's ja natürlich mit der Mana Collection eine schöne Collection für die Switch, wo man eben Mystic Quest spielen kann, Secret of Mana und Trials of Mana, was ja dann dieses Jahr später auch noch so ein Remake bekommt. Und ich habe mich jetzt erstmal rangemacht an Secret of Mana, denn Mystic Quest, muss ich sagen, ist dann schon schlecht gealtert. Also, verzeiht's mir so, aber das ist halt nicht war mehr so einfach zu spielen, sag ich mal.
Mystic Quest war doch dieses downgegradete Final Fantasy für den Westen, weil irgendwie die Japaner meinten, ja, der westliche Markt, der kennt sich mit Final Fantasy beziehungsweise mit JRPGs oder Rollenspielen generell noch nicht so richtig gut aus. Wir müssen denen ein einfacheres Spiel machen. War's das?
Ja, genau
das. Okay, gut. Das war auch ein sehr, sehr simples Rollenspiel, wenn ich mich noch daran erinnern kann.
Und ich wusste bis vor ein paar Jahren gar nicht, dass das halt die Trilogie quasi, also dass das der erste Teil war von dieser Mana-Trilogie. Und das ist halt so krass. Und deswegen ist der Trials of Mana ist dann halt der dritte Teil von dieser Reihe. Mhm. Und der kommt eben dann dieses Jahr als Remake. Und ich dachte mir halt, naja, hier genau, Seiken Densetsu heißt es ja.
Seiken Densetsu.
Und deswegen dachte ich mir, na gut, spielst du endlich mal Secret of Mana, weil Chrono Trigger habe ich irgendwie irgendwann mal nachgeholt vor ein paar Jahren. Und Secret of Mana ist einer von diesen vielen klassischen JRPGs, die man unbedingt gespielt haben sollte. Vielleicht auch mit Suikoden und sowas. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass es eben diese Mana Collection gibt und habe jetzt ungefähr 5 bis 10 Stunden gespielt oder sowas. Ist natürlich, also schon ein bisschen anspruchsvoll, aber ist jetzt nicht das Spiel, wo man sich komplett drauf fokussieren muss. Ist sehr entschleunigend, das mag ich so sehr an so alte Spieler eben, dass die dich nicht mit irgendwie alle 2 Minuten fetter Action oder so umballern, sondern du hast lange Wege, gehst dann da so entspannt lang und so, hast ein cooles Kampfsystem und so. Und ich mag das sehr und freue mich drauf, das jetzt dann endlich mal zu spielen. Ich weiß gar nicht, wie lange es geht. Lass es einfach so auf mich zukommen. Und dann, wenn ich Zeit habe und das noch dazu passt, werde ich noch bis zum Remake dann eben Trials of Mana spielen.
Schön auf der Switch alles, ne?
Genau. Und
hat es nicht auch noch einen Multiplayer gehabt? Ich glaube, das hatte noch so einen kooperativen Multiplayer gehabt. Ist der jetzt dazu 1 oder 2, glaube ich, hatte.
Den habe ich gar nicht gesehen. Ich glaube, der ist ja Secret of Mana.
Gucken wir mal rein. Oder bring mal die Fizz mir mal anschauen, weil ich hatte es damals, glaube ich, auch im Multiplayer ein bisschen gespielt. Das war ganz spaßig.
Und das war auch super entspannt jetzt am Wochenende, weil ich habe dann auch viel Football geschaut und so, und beim Football, wisst ihr, hat man sehr viele Pausen. Und auch so die Halbzeitpause ist halt lang und so. Und dann lag ich halt einfach da und hab nicht das auf dem großen Bildschirm gespielt, weil dort eben Football lief, sondern hab halt schön entspannt auf meiner Couch gelegen und eben auf der Switch gespielt. Und das
klingt chillig.
Ja, total. Und dann die tolle Optik, ne, also Secret of Mana, es sieht halt nach wie vor toll aus und sowas. Deswegen, freue ich mich, das dann zu beenden.
Muss ich sagen, steht auch noch auf meiner Liste. Hab ich auch nie gespielt, will ich auch noch nachholen.
Nicht ganz genau. Ich habe es nicht ganz durchgespielt, deswegen, ich weiß gar nicht, soll ich es nicht auf die Liste packen oder nicht?
Ja, ich weiß auch nicht, ich muss es aber zumindest mal ein bisschen reinspielen und so. Man muss ja nicht immer direkt den Anspruch haben, es durchzuspielen. Aber wenn es einem eben gut gefällt, warum dann nicht direkt durchziehen?
Klar.
Aber Thema so altes Spiel nochmal reinzugucken, habe ich auch über die Feiertage gemacht, weil ich bei einem Kumpel war, der großer Dino Crisis-Fan war. Und ich habe diese Reihe nie gespielt und immer nur viel von ihm erzählt bekommen. Und er hat sich irgendwie für 18 Euro eine PS2 geschossen und scheint echt nicht mehr teuer zu sein, meinte er. War 18 Euro, ja.
18 Euro,
das Spiel soll teurer gewesen sein.
Ja, klar. Ja, bei den Spielen ist halt schwierig, so alte Spiele nochmal im Original zumindest zu bekommen.
Ja. Und genau, da habe ich jetzt so ein paar Stunden reingespielt und wusste darüber schon, dass es immer sehr ähnlich wie die alten Resident Evil Teile auch funktioniert. Und so fühlt sich's auch absolut an, aber ich konnte auch direkt verstehen, warum er da jetzt nochmal Bock drauf hatte. Und er hat sich das vor allem geholt, und weil er gar nicht mehr so mit den neuen Spielen connecten kann. Ihn nervt eben viel dieses, also das, was du gerade als schön auch mal ein bisschen entschleunigt das Ganze zu haben beschrieben hast, das stört ihn irgendwie in der aktuellen Zeit, und er macht aktuell so ein bisschen so ein Retro-Ding. Und da habe ich mich einfach mal eingeklinkt und mir das mal von ihm zeigen lassen, beziehungsweise ich habe selber gespielt. Jetzt habe ich es natürlich nicht dabei. Jetzt bin ich wieder in Hamburg zurück. Das war in Köln. Aber ich muss sagen, ich bin angefixt und habe entweder Bock, mir das jetzt zu organisieren, dass ich es auch hier habe und selber durchzocken kann. Oder ich hoffe ja auch, dass sie es genauso wie mit Resident Evil und Co. Auch dann prima Remake in
das
der.
Das wäre richtig geil.
Das wäre Hammer.
Aber ist das nicht? Also ich habe das früher auch.
Ist das Remake-würdig?
Ich habe das früher auch mitgespielt bei meinem Bro. Deswegen, ich habe da dunkle Erinnerungen dran. Aber hatte das nicht auch diese Panzersteuerung?
Exakt, genau.
Das ist doch unspielbar heute.
Es war auch wirklich schwierig, muss ich sagen. Das war das, was mich auch am meisten frustriert hat. Aber ja, irgendwie, doch, man gewöhnt sich schon dran.
Also, aber ich glaube schon, warum nicht wird? Also warum ist es nicht Remake-tauglich? Ich kann mir das richtig geil vorstellen.
Sind Dinosaurier noch cool?
Ja, natürlich. Alter, Jurassic World macht immer noch unfassbar viel cooler am Box-Office.
Die Dinos sind immer cool.
Ja. Ich dachte, die waren nur in den 90ern cool.
Ja, so offiziell ja. Aber ich finde Dinos immer noch cool. Frag mal Doom, der ist auch großer Dino-Fan.
Oh ja, stimmt.
Ey, sind zeitlos.
Eben.
Auch wenn sie vor langer, langer Zeit gestorben sind.
Nein, ich bin sehr gespannt. Also, wenn sie sowas wirklich remaken, warum nicht wie die Resident Evil-Teile? Weil ich dachte auch so, ey, dieses Zombie-Ding, das hat sich auch schon ein bisschen ausgelutscht. Weil, ich kann mich noch daran erinnern, als Resident Evil 6 erschienen ist, da gab es ja irgendwie parallel noch ganz viele andere Zombie-Spiele. Left 4 Dead 2 und so weiter und so fort kamen da raus. Und da waren wir auch übersättigt. Und jetzt, vielleicht wäre ja mal das Dino-Genre ja mal das neue Zombie- oder Battle-Royale-Genre.
Gab's auch mehrere Teile, ne?
Auf jeden Fall Dino Crisis 2 noch. Ob es weitere gibt, kann ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen.
Das wäre schön, ich würde mich freuen. Ich glaube, so ein Remake ist natürlich auch nicht so günstig. Und dann musst du dreimal überlegen, ob Dino Crisis noch so eine starke Marke ist.
Ich weiß, es hat eine krasse Fanbase, aber die ist, glaube ich, längst nicht so groß wie bei Resident Evil. Deswegen
ist nicht so eine sichere Bank halt, ne?
Genau, ja.
Was hast du sonst noch gespielt?
Ich habe so ein bisschen zufällig, weil ein paar Freunde von mir das angefangen haben gerade, und weil Dennis Richtarski mir auch viel im Nacken sitzt, World of Tanks mal angefangen.
Ich hab's letztes
Jede
Jahr
Woche bei Game Talk erst World of Tanks.
Ich hab's letztes Jahr installiert, ich habe eine Runde gespielt und ich habe dann irgendwann letztes Jahr oder Weihnachtsfeier gesagt, ey, ich werde dieses Jahr ein bisschen World of Tanks spielen, weil ich gesehen habe, ey, du spielst es so gern. Ich habe seitdem nie wieder angefasst. Es ist immer noch auf dem Rechner installiert, aber ich hab's nie wieder angefasst.
Weil ich muss sagen, ich fand's mal beim Zugucken super lame und hab jetzt mal reingespielt und mir hat's direkt von Sekunde 1 erstaunlich viel Spaß gemacht. Ich bin weder der krasse Panzerkenner, Military-Fan, sonst was, noch jetzt der irre größte Stratege, aber ich fand's eigentlich sogar, also mich hat's nicht gestört, dass ich aus miesen Winkeln abgeschossen wurde, weil mir das Spiel immer gutes Feedback gegeben hat. Also ich habe immer gerafft, was mein strategischer Fehler gerade war. Und deswegen hat mir sogar das Verlieren Spaß gemacht, weil ich immer direkt gerafft habe, nee, aber das kann ich nächste Runde besser machen. Und das war dann auch so. Das hat funktioniert. Aber wenn ich auf der gleichen Map war, wusste ich genau, nee, so früh im Game darf ich nicht mehr einfach über dieses offene Feld fahren, weil da können die Gegner dann schon hinter irgendeinem Busch oder so hocken. Also ich muss sagen, ich habe jetzt die ersten vier deutschen Panzer, die ersten vier amerikanischen mal freigespielt. Die amerikanischen liegen mir viel besser. Ich will jetzt gar nicht lange über World of Tanks reden, weil Dennis sagt's ja auch immer wieder, es ist ein Nischenspiel und so weiter. Aber ich will dranbleiben, ich will auch mal mit Dennis eine Runde irgendwie privat zocken, mal gucken, was ich von dem noch lernen kann. Ich hatte Spaß und war aber verwundert. Ich dachte immer, ey, das wird mir überhaupt nicht gefallen. Also von daher.
Die größte Hürde ist ja einfach, das Spiel erstmal zu installieren, finde ich.
Wieso?
Ja, man muss erstmal irgendwie darauf kommen, so, du hast massig Spiele, ich hab massig Spiele. Jeder von uns kennt die Situation, wo es dann heißt, was spiele ich als erstes? Und dann irgendwie sagen, ich installiere jetzt World of Tanks und spiele es, das ist für mich auch schon so.
Das stimmt, vor allem habe ich jetzt wieder einen Launcher mehr. Die haben ja ihren eigenen Wargaming Net oder so heißt der, wie der Publisher, Entwickler, whatever. Musste nicht sein, aber was willst du machen? Du kannst dich ja gegen diesen Launcher dann auch nicht wehren am Ende.
Alter, die haben einen eigenen Launcher für dieses eine Spiel? Ey, oder haben die auch, ja, die haben auch noch dieses Flugzeug?
Genau, die haben auch noch World so andere.
Airplanes oder ein
Warships.
Warships boah, noch einer, Alter. Aber ja, zählt auch das rein bei GOG Galaxy?
Wisst ihr das? Ich weiß es gar nicht.
Weiß ich nicht, nee. Hab ich auch noch nicht gecheckt.
Das geil, weil das ist halt mega, dass du da alles auf einem Haufen hast.
Ey, das ist so eine super Sache von denen. Das ist ja noch in der Beta, aber ich hab's mir jetzt auch mal genauer angeschaut. Das funktioniert schon ganz gut. Natürlich fehlen noch manchmal die Bilder oder einige Informationen, so ist das jetzt eigentlich ein Koop-Spiel oder nicht. Hm. Aber ich glaube, dass so Meta-Informationen werden da jetzt langsam irgendwie nachgepatcht. Also irgendwie, ich hoffe, dass ich in 2-3 Monaten nur noch GOG Galaxy 2.0 nutzen muss.
Ist es eine Open Beta oder ist es noch
Ich glaube, es ist noch Closed Beta, ja.
Okay.
Man kann sich da aber ja eintragen und kriegt dann halt in so
Fabian, ruf mich an.
Ja, stimmt, dich hätte ich auch schon mal angehauen. Kannst du mal den Döler fragen? Und dann paar Tage später habe ich dann Gott sei Dank den Invitation-Link bekommen und dann dachte ich, ja, jetzt brauche ich auch nicht mehr Fabian Döler kennenzulernen.
Jetzt brauche ich ihn nicht mehr zu kennen. Wer braucht ihn denn schon, ne?
Hey, der wird noch wichtig für Cyberpunk.
Ja, ach komm. Ja. Er wird nicht wichtig für Cyberpunk. Cyberpunk ist wichtig für sich selbst.
Cyberpunk ist wichtig für Fabian. So ist es.
Ja, da schreibt doch gerade jemand, wisst ihr, wo es keine Launcher gibt? Auf den Konsolen.
Auf den Konsolen.
Ja, aber wisst ihr, was es auf der Konsole nicht gibt? Mods. Keine Mods.
Ja. Ja. Aber es gibt World of Tanks.
Aber.
Ja, stimmt.
Wobei, bei Dreams, das fühlt sich schon sehr moddig an, aber da kommen wir vielleicht später zu.
Ja.
Sonst noch irgendwas, was du zwischen Weihnachten, Silvester oder bis heute gespielt hast?
Also, eigentlich ist jetzt auch langsam mal Wirt dran mit, was er zuletzt gezockt hat.
Ich meine, Alter, wir haben letzte Woche auch so viel umschweifend gelabert.
Wir haben über die Zeit, Mann.
Ja, das stimmt. Aber jetzt kann ich eigentlich nur sagen, die ganzen Spiele für die LAN habe ich gerade mal mit Tobi so ein bisschen reingeguckt, um das servermäßig vorzubereiten und habe dadurch richtig Bock bekommen. Wir haben Flatout 2 kurz angemacht und gesehen, ich habe diese Musik nur gehört, gut, die müssen wir aus Gamergründen ausstellen, aber trotzdem, es hat mich in meine alten LAN-Erfahrungen zurückgeholt. Das ist ja sowieso.
Mit einem Crash-Test-Dummy dann gemacht? Mit dem
Das haben wir nicht gemacht. Wir haben eigentlich nur versucht überhaupt, dass man mal in eine Lobby kommt, das alles schon mal vorzubereiten. Aber wirklich all diese Spiele kurz anzustarten, bei jedem Start hatte ich mehr Bock auf diese LAN jetzt, weil ich dachte, ey, genau so war es früher. Und die Jungs haben da auch ihre Anekdoten erzählt. Und es hat sich, ich wollte aus dem Büro gar nicht mehr weg. Ich wollte direkt die LAN starten. Also das habe ich noch ein bisschen reingeguckt, aber alles nur immer paar Minuten. Das wird geil am Freitag. Aber ansonsten habe ich ehrlich gesagt gar nicht so viel gezockt, die letzten. Also nach den Feiertagen habe ich nichts mehr gezockt.
Krass.
Ja, aber das ist ja
auch gut von nachvollziehen, weil bei mir ist es ja ähnlich und bei dir auch. Du hast ja auch erzählt, wir haben alles nur jetzt alte Spiele nachgeholt. Bei mir ist es so, ich hatte ja zum Black Friday mir eine Xbox One geholt, Xbox One S, weil ich habe sie vorher nicht gebraucht. Ich habe die ganzen exklusiven Titel, die ich spielen wollte, gab's auf der PS4. Die Xbox One hatte irgendwann keinen exklusiven Titel mehr.
Und die sind jetzt ja auch auf dem PC spielbar.
Die sind jetzt auch auf dem PC, bis auf ein Spiel, und zwar ist es Halo 5.
Ach krass.
Und damals war es bei mir auch schon die Sache, als die Xbox One angekündigt wurde und die PS4. Ich dachte so, Alter, ich habe gerade eine Xbox 360, ich liebe Halo, ich mag es so sehr. Und dann mit schweren Herzens zu sagen, ey, ich kaufe mir jetzt eine PS4, weil Next Gen, da sehe ich keine Zukunft in der Xbox One und hab mir jetzt letztendlich doch noch eine geholt, weil die so günstig war. Da dachte ich so, okay, kann man machen. Hab dann noch den Ultimate Game Pass gehabt. Und Alter, Ultimate Game Pass ist wirklich
ist einfach Ultimate.
Das ist ein Game Changer. Also, was für Spiele du alles runterladen kannst. Es gibt Spiele von der Xbox Classic, nicht mal jetzt so, Xbox 360 und dann gibt's auch von der Xbox One. Und von den exklusiv Microsoft-Spielen sind die jederzeit da. Zum Beispiel Life is Strange 1 war am Anfang noch da, als ich es gestartet habe. Jetzt ist es nicht raus. Aber dafür ist Life is Strange 2 in der Rotation drin. Da kann man sich auch so runterladen.
Also auch mit allen Episoden?
Mit allen Episoden.
Ach, cool. Ich habe mich gefragt, kriegst du dann eigentlich eine Benachrichtigung, dass dein Spiel, was du aktuell spielst, ja wegen Speicherständen und all sowas, dass das halt dann in 2 Wochen draußen ist?
Das weiß ich gar nicht, aber ich weiß halt nur bei Life is Strange, weil so, dieses Spiel ist bald nicht mehr verfügbar.
Okay.
Das immerhin, war dann halt gleich ein Launcher, weil.
Aber kann man dann da auch ein Spiel kaufen über das den gleichen Store sozusagen? Also könnte ich sagen,
das ist ein anderer Store, weil ich hab's jetzt auf der Konsole, da ist es halt so, dass es mehrere Reiter gibt.
Ja.
Dann gibt's halt die Startseite, dann gibt's halt Game Pass und dann gibt's halt den Store und so weiter. Und
ich frag mich halt, wenn du es eigentlich auf der Platte hast, ist es aber raus aus dem Game Pass. Ob wenn du dann sagst, ich kauf's mir jetzt aber, du es einfach normal weiterspielen kannst. Was halt super blöd wäre, wäre wirklich.
Ich glaube, die Speicherstände sind ja immer noch die gleichen.
Die müssen die gleichen sein, ist wahrscheinlich die gleiche Version. Ja, und dann ist es ja, finde ich, kann man machen, also dann haben sie sich, es gibt genug Titel da drin und die haben dich dann angefixt, dann kannst du auch kaufen.
Ja, also da habe ich dann zum Beispiel Sachen nochmal gespielt, ich hatte damals Halo 1, habe ich auf dem PC durchgespielt und ich bin ja durchgedreht wegen der Steuerung, weil die man nicht umstellen konnte, mit rechter Maustaste hat man die Granate geworfen, mit Y hat man gezoomt, mit X hat man zugeschlagen, es war alles total merkwürdig und habe es jetzt nochmal gespielt mit meiner kleinen Schwester, die auch zockt, aber Halo nie gespielt hat. Und dann habe ich es eingeworfen und meinte sie, Alter, das sieht mega hässlich aus. Und ich dachte so, das ist die Anniversary Edition. Du weißt gar nicht, wie die 2001-Edition aussieht. Auf Knopfdruck geändert sie mal so, okay, schnell wieder zurück. Ist mega hässlich, aber man konnte halt die Umgebung mit den Kreaturen dann auseinanderhalten, weil bei dem alten Halo war es war grau und grün und die Aliens, die waren alle kunterbunt. Und bei dem neuen Halo, beziehungsweise der Remake-Version, ist halt so alles so eine Brühe. Es ist alles bunt und es ist schwer, Vordergrund, Hintergrund und Gegner auseinanderzuhalten. Ach, krass, und dachte mir so, ja, okay, ist nicht so gut gealtert. Spielen wir doch mal Halo 3 und hören noch mal die Rolle, die Simon haben könnte, die dann von Elton übernommen wurde. haben Halo 3 gespielt und dachten so, nee, kann sie auch nicht spielen. Ich dachte so, okay, auch vollkommen nachvollziehbar, ist auch nicht gut gealtert. Hab dann Halo 5 alleine irgendwann durchgespielt, was ich ganz cool fand, aber auch nicht so das beste Spiel. Und ich war sehr überrascht von einem der Launch-Titel für die Xbox One. Und zwar Rise, Son of Rome. Also, da habe ich, glaube ich, noch einen Trailer rausgesucht. Ich war so erstaunt, dass dieses Spiel, das ein Launch-Spiel war, mittlerweile immer noch recht gut ausgesehen hat. Es ist ein
Crytek, ne?
Es ist ein Crytek-Spiel.
Das sieht fantastisch aus. Die CryEngine
ist mächtig. Das Spiel, das Kampfsystem war auch ganz cool. Es hat sich smooth angefühlt. Aber war sehr repetitiv. Weil irgendwann war es halt so, okay, du schlägst die ganze Zeit auf die Typen raus, weichst aus, blockst und wartest dann, dass du dann den Finisher machen kannst und dann drückst im richtigen Moment Quicktime-Event-mäßig X oder Y und das hat sich so schnell wiederholt.
Das fand ich auch die klare Schwäche von dem Spiel. Also natürlich, es ist wie Popcorn-Kino. Du läufst halt da durch, es geht überall was ab und es ist total spannend, auch mal in den Hintergrund zu gucken, was macht die Schlacht da, aber das, was du drücken musst, ist halt am Ende jetzt nicht so spannend.
Ja, das ist halt, ich dachte so, oh cool, das ist jetzt so ein Call of Duty im alten Rom.
Ja, so ein bisschen, ja.
Aber letztlich war es leider nicht so. Also für einen Launch-Titel würde ich im Nachhinein jetzt auch sagen, es war ein okayer Launch-Titel, aber optisch sieht das immer noch sehr gut aus. Ich habe jetzt leider einen Trailer rausgesucht. Das ist ein Ankündigungs-Trailer, aber ey Leute, sucht euch nochmal so Szenen raus von Rise, Son of Rome. Es sieht immer noch gut aus. Meiner Mimik ist halt noch so ein bisschen viel zu arbeiten, aber trotzdem, das, was sie schon damals gezeigt haben, das war echt krass. Und ich habe auch feststellen müssen, das Spiel hat Kinect-Features.
Ach. Hä? Echt? Doch, stimmt, ich erinnere mich, ja.
Es gibt Passagen, wo du dann halt deine Soldaten kommandieren kannst, ob sie jetzt schießen sollen oder nicht. Und
hast du die mal probiert? Was ist denn jetzt dein Stand mit Kinect? Du hast doch versucht, die aufzubauen.
Ja, genau. Ich konnte das nicht mit Kinect spielen, weil ich ja eine Xbox One S habe und die neue Kinect für die Xbox One einen eigenen Stromanschluss dafür noch braucht. Das heißt, ich muss ja noch einen Adapter kaufen.
Ach, ärgerlich.
Und die alte Xbox One hat noch einen extra Stecker gehabt, wo du einfach die Kinect anschließen kannst und bei der S brauchst du halt noch einen Adapter, damit du das Ding am USB anschließen kannst.
Da sieht man mal, wie sehr sie drauf geschissen haben.
Ja. Auf Kinect irgendwann.
Aber den hast du dir jetzt doch geholt, oder was?
Ja, genau.
So wichtig ist die Kinect.
Hast du schon mal Just Dance gespielt?
Nee, wollte ich immer mal eintauchen.
Jemand aus der Community, Marcel, hat mir das Ding geschickt, weil er gesehen hat, ey, gut, jetzt struggelt darunter und er hat es sowieso nur eins doppelt oder hat es umsonst bekommen. Meinte so, ja, hier kannst du meins haben, ich spiele sowieso nicht damit. Ich dachte so, gern. Und deswegen will ich jetzt mal unbedingt noch ausprobieren. Also wenn ihr Kinect-Spiele kennt für die Xbox One, haut die mal raus. Ich würde die gerne alle mal ausprobieren. Ich hole sowieso generell gerade sehr viele Xbox One-Spiele nach, weil ich finde die Konsole jetzt ist sie eigentlich cool mit den Ultimate Game Pass, weil vorher war sie für mich einfach unattraktiv. Es war einfach nur so, du willst nur Halo spielen. Und du gibst jetzt nicht 200, 300 Euro für eine Konsole aus.
Genau, was ich nicht verstehe, du bist ja auch PC-Spieler, hast ja so einen einigermaßen potenten PC zu Hause. Mhm. Außer für Halo, warum zockst du diese anderen Spiele auf der Xbox? Nur wegen Convenience, weil man da so liegen kann mit dem Controller und weil sonst kannst du ja auch im Prinzip alles
auf dem PC spielen mittlerweile. Also ganz im Ernst, ich weiß gerade nicht, warum Halo noch nicht für den PC geportet wurde. Klar, Master Chief Edition kommt jetzt nach und nach alles. Aber sonst, Rise, Son of Rome gibt's mittlerweile auch. Und ich sehe da keinen Grund, aber es ist halt sehr praktisch.
Hast du vor, Steel Battalion zu spielen?
Steel Battalion war die Xbox 360. Ich habe das Spiel sogar noch zu Hause.
Aber es gab doch Steel Battalion 2, war das nicht dann?
Ich weiß gerade gar nicht, welches. Ich weiß nicht, ob es. Ja, Teil 2 war für die Xbox 360, für die erste Kinect.
Ah, okay.
Und das Ding hat ja überhaupt nicht
funktioniert. Ja, eben deswegen die Frage. Bald auf Wirts Kanal Kinect-Action.
Ja, genau. Ja, habe ich das gespielt und ansonsten auch noch sehr viel Teamfight Tactics, also das Auto-Chess-Game von Riot. Call of Duty, sehr viel mit Schröckert. Also ganz im Ernst. Er meinte so, ja, über die Feiertage gab's ja hier WXP und so weiter. Ich denke, war bei meinen Eltern nicht. So, ja, okay, alles klar.
Und du so vom Heiligabendtisch so weggegangen und sorry, ich muss spielen.
Oh Mann. Ja, ey, das macht immer noch sehr viel Spaß, so Content rausgehauen. Ich habe mich heute noch mal mit Schröck unterhalten über Modern Warfare und er meinte so, ja, er hat mittlerweile fast alles freigeschaltet, ne, er wartet jetzt einfach nur bis auf den nächsten Season Pass. Ich meinte so, ja, da kommt ja wahrscheinlich im Februar. Ich meinte so, ja, aber es dauert mir viel zu lange. Früher bin ich dem Content hinterhergerannt und jetzt dauert es viel zu lange. Ich find's aber richtig cool, wie Modern Warfare sich eigentlich mittlerweile entwickelt hat, weil du kaufst das Spiel und alle anderen Sachen, also die Spielmodi und Maps, kriegst du alle umsonst. Es sind nur die Cosmetics, wofür du Geld ausgibst. Und die hauen jede Woche jetzt irgendwie neue Spielmodi raus oder machen andere in die Rotation. Und das machen die eigentlich recht gut.
Also, das ist eh ganz schön. Der Trend geht jetzt langsam wieder in die Richtung. Also mehrere Spiele und Publisher entscheiden sich dafür, eben keine dicken Season Passes mehr zu verkaufen, sondern dieses, ich verstehe auch immer noch nicht, ich glaube wahrscheinlich mit diesen Ingame-Cosmetics und so, aber wie die genau ihr Geld dann machen, weil war es nicht bei Division 2 auch so, dass sie direkt bei Release so ein anderthalb Jahres Roadmap, die komplett kostenlos kommen, irgendwie genau. Updates angekündigt haben. Ja. Das heißt ja, dass irgendwelche Skins offensichtlich denen das gleiche Geld einbringen.
Es gibt Skins, die kosten 20 Euro bei Modern Warfare. Und ich denke da so, brauche ich nicht.
Ja, eben.
Also es gibt auch keinen Vorteil damit. Ja. Kann ich skippen, ich kann es so spielen, wie ich es habe.
Das ist halt echt viel Kohle, die damit umsetzen, ne? Das darf man nicht vergessen, also allein mit Skins und sowas.
Eben, die guten Wale halt wieder, ne?
Und XP-Booster. Du kannst ja auch Booster kaufen, damit irgendwann Sachen schneller vorangehen.
Weiß nicht, wovon du redest.
Ja, ich weiß es auch nicht.
Aber kurz mal zum Season Pass zurückzugehen. Seid ihr Season Pass-Käufer? Weil ich hab die, nee, ich hab noch keine schlechte Erfahrung gemacht, aber ich hab das bei Final Fantasy 15 mitbekommen, dass da ja mehrere Add-ons geplant waren, auch innerhalb des Season Passes, und der letzte ist dann irgendwie gar nicht mehr rausgekommen.
Es waren drei, und ich glaube, der vierte mit Luna Freya ist dann nie erschienen.
Exakt. Und da dachte ich mir so, naja, ich habe jetzt schon gehofft, dass da vier kommen, und hätte dann irgendwie, weiß ich, 40 Euro oder wie teuer der auch immer war, ausgegeben, und dann bist du doch enttäuscht irgendwie. Würde ich doch lieber sagen, ja, ich warte drauf, auch wenn ich vielleicht insgesamt 5 Euro mehr zahle, wenn ich die einzelnen.
Ich finde Season Passes hoffe. Generell immer sehr kritisch. Also gerade beim Beispiel Final Fantasy 15, es ist halt so, es ist ein Singleplayer-Spiel. Und dadurch geht ja Teil der Geschichte irgendwie verloren. Also das heißt, denen ist bewusst gewesen, auch von vornherein in der Entwicklung, da haben sie gesagt, okay, die Story teilen wir ein bisschen auf, oder es gibt halt sehr viele Plotholes, die wir dann durch einen Season Pass füllen. Beim Multiplayer-Titel finde ich das noch kritischer, damit teilst du die Gemeinde. Weil dann gibt's dann Leute, die haben nicht den Season Pass, die können dann nicht die gleiche Map spielen wie Leute, die den Season Pass haben. Das gleiche wie mit Add-ons damals.
Exakt, das war doch vorher bei Call of Duty dann.
Genau, so, ne? Und das ist auch der Grund, wie sie gesagt haben, ey, komm, Season Pass teilt die Gemeinde auf.
Ja, okay.
Auch hier, dass man Exklusiv-Titel, bin ich Exklusiv-Titel, sondern dass kein Cross-Plattform vorhanden ist, teilt auch die Gemeinde, aber jetzt Cross-Plattform, Battle Passes anstatt Season Passes, also ich finde das
ist eine sehr gute Entwicklung. Ist
alles sehr gute Entwicklung, und gönne ich denen auch, dass es gerade so gut funktioniert.
Nee, eben, wenn man es richtig macht, dann darf man, finde ich, auch belohnt werden, indem es sich gut verkauft und gut funktioniert einfach.
Ja, genau.
Aber hier Season Pass kann ich nur zu sagen, ich habe das halt bei so Spielen gemacht, den Telltale-Spielen oder jetzt so Life is Strange, da macht das für mich halt Sinn. Wenn ich bei der ersten Episode feststelle, irgendwie war geil, ich will wissen, wie es weitergeht, dann will ich auch nicht nur die zweite spielen, sondern dann zockt man es irgendwie auch fertig, und dann kann ich mir auch den Season Pass kaufen, weil ich es dann auch mochte, einfach nicht mehr den Stress zu haben, jedes Mal irgendwie muss ich wieder 3 Euro ausgeben, sondern ich hatte einfach ein ganzes Spiel und ist so.
Ja, ich spiele auch lieber komplett am ganzen Stück durch, anstatt jetzt immer jeden Monat zu warten. Also wie seid ihr denn da drauf? Also bei mir ist es halt so, ich habe Life is Strange 1 und die alten Telltale-Spiele, zum Beispiel Tales from the Borderlands und Walking Dead Season 2, habe ich wirklich jeden Monat immer, oder beziehungsweise ich habe den Pass gekauft und habe dann immer warten müssen, bis dann die neue Season kam. Und jetzt bei Life is Strange 2 dachte ich mir so, ich warte, bis es komplett draußen ist, spiel's am Stück durch.
Ich mag eigentlich schon das Prinzip zu warten, weil dann hast du halt einen fetten Cliffhanger, die sind dann wirklich noch krasser als bei Serien, weil bei Serien, die kommen meistens jetzt im Binge-Format raus, gerade bei Netflix. Und deswegen mag ich das eigentlich schon, dass du bei Spielen das irgendwie so hast, also bei einigen wie Life is Strange oder bei Final Fantasy wird's ja jetzt eben auch so sein, bei Final Fantasy 7, dass du dich freuen kannst auf das nächste Mal und dass du halt so einen fetten Cliffhanger hast. Aber bei Life is Strange 2 hat man einfach zu lange gewartet. Das heißt, so wie du gesagt hast, bei dem ersten Walking Dead damals, bei Telltale's Walking Dead Staffel 1, da waren es halt irgendwie 2 Monate dazwischen oder so.
Ja,
und das war perfekt, völlig, genau, das war völlig okay. Du wusstest genau noch, was passiert ist in der letzten Episode. Aber so wie wir heute so viel spielen und so viel konsumieren, vergisst du ja schon nach einem halben Jahr, wenn der Abstand zwischen Episoden ein halbes Jahr ist, was da passiert ist in der letzten Folge. Und genau das ist mir bei Life is Strange 2
passiert. 3 Monate bei mir.
Wie haben die da kein Previously on Life is Strange 2 gehabt?
So, da haben die einen ist kein Spoiler, die haben dann so eine Skizze gehabt von 2 Wölfen und erzählen halt so diesen Weg von 2 Wölfen. Das heißt, die erzählen dann am Anfang jeder Episode, was zuletzt passiert ist, aber anhand dieser Metaphern und anhand dieser Wolfsgeschichte, ne, die 2 Brüder, die dort halt eine Reise erleben. Und die zeigen nicht nochmal rückblickend genau 1 zu 1, was dort in der letzten Folge passiert ist, sondern die erzählen das nur so als Voice-Over. Und das ist auch okay.
Es ist nett.
Es ist nett, aber trotzdem der Impact ist trotzdem krasser, wenn ich noch ganz genau wüsste, ja, was da passiert wäre und wenn das nur 2 Monate wären. So finde ich es halt schade, wenn Leute bewusst warten, bis die ganze Staffel vorbei ist und dann erspielen, weil dann ist das Konzept von dieser ganzen Staffel ja für den Arsch, wenn du alles hintereinander spielst.
Lohnt es sich für die eigentlich? Weil die bringen ja jetzt sehr viele Episodenspiele. Jetzt kommt ja noch dieses Tell Me Why. Ja. Ist ja auch ein Episodenspiel, wäre es einfach nicht besser gewesen, ein komplett ganzes Spiel rauszubringen und jetzt ein halbes Jahr zu warten?
Sag das mal Square Enix. Und Final Fantasy 7.
Ja, ja. Ja,
also, oh Gott, da finde ich es halt so spannend, weil das ja noch mal viel teurer ist als ein Life is Strange. So.
60 Euro zahlst du dann.
Und ich glaube, daran wirst du es erkennen, ob das so ein
tolles Modell ist. Final Fantasy ist ein No-Brainer. Die können auch sagen, es wird in 10 Episoden rauskommen, es kaufen trotzdem alle.
Und die Frage ist aber, da finde ich vor allem, wie lange brauchen sie dann zwischen diesen Episoden noch? Weil das Spiel wurde jetzt ja 1000 Mal verschoben, es hat ewig gedauert, bis es jetzt überhaupt mal kommt. Und wenn das genauso läuft bei Episode 2 und man dann irgendwie 6 Jahre wartet, das wäre schon irgendwie crazy.
Es gab einen
Sprung auf die nächste Konsolengeneration.
Ja, es gab vor ein paar Wochen erst die Meldung, dass die jetzt erst so richtig anfangen mit der
genau, das habe ich nämlich auch gelesen. Und dann dachte ich mir, okay, dann dauert das ja wieder Ewigkeiten. Ja. Also, strange. Aber ich kann dazu nur sagen, ich setze sogar noch mal einen drauf. Ich liebe es meistens zu warten. Gerade auch bei Serien bin ich immer froh, wenn Netflix und Co. sich entscheiden. Manche werden ja eben nicht im Binge-Format extra wöchentlich die Folgen veröffentlicht.
Ich und find's geil. Ja.
Ich liebe das. Ja. Ich habe immer dieses Wochenhighlight. Ich freue mich immer schon, keine Ahnung, wenn Montag 19 Uhr die neue Folge kommt, freue ich mich schon immer die ganze Woche. Ja, dann geht's weiter.
Komplett.
Und dann setze ich mich da viel zelebrieren dahin quasi, als wenn ich da eh einfach nur so 6 Stunden hänge und einfach weiterklicke. Es ist irgendwie, ich nehme es mehr auf.
Das wird ja auch in
bedeutender.
Das wird ja in Amerika auch noch viel mehr gemacht, dass Leute sich dann auch treffen an dem Montagabend, um das zu konsumieren. Bei Game of Thrones haben wir das auch gemacht.
Sagen, wie?
Also da war ich auch dann irgendwie bei Alvin jeden Montag so in der Art und jetzt mit Belle irgendwie habe ich Mr. Robot die letzte Staffel geguckt. Das ist schon ganz cool, wenn man sich bewusst trifft und auf Montagabend freuen kann und zusammen das halt irgendwie gucken kann. Und so ähnlich ist es halt eben auch bei Spielen. Die Vorfreude ist da halt irgendwie schon schön.
Freunde.
In einem guten Abstand halt einfach.
So. Hey, wir können gerne mal eine Serie
Woche für Woche gucken. Welche werden die nächste, die wir gucken?
Aber
wir müssen gemeinsam was spielen, anstatt
oder gucken. Ja, das ist
auch
eine gute Idee.
Das ist ja auch schön. Cool. Vielleicht Life is Strange 2, weil ich kann mit niemandem hier über Life is Strange 2 reden, weil keiner es gespielt hat.
Ich hab's auch noch nicht gespielt. Also eins habe ich sehr gefeiert und damals eben wirklich auch die Episode, mich immer drauf gefreut, damals mit meiner Ex-Freundin. Sie hat mir dann immer gesagt, sie hat nie viel gezockt und ich wollte sie immer zum Zocken kriegen. Dann hat sie gesagt so, hey, ich habe gerade auf Twitter gelesen, irgendwie 3 Wochen die neue Episode. Und ich so, was? Du weißt es vor mir? Ja, geil. Und dann haben wir uns richtig gefreut und wirklich ab Sekunde 1 dahingesetzt.
Das Monster kreiert.
Ja, leider hat es nicht geklappt, danach nie wieder was gezockt.
Oh Mann. Aber wisst ihr, was auch richtig geil ist zum Zusammenspielen?
Was?
Dreams.
Ich und zwar jetzt vom Tarkov gesprochen.
Was? Auch schön, können wir auch gleich noch
thematisieren. Achso, könnt ihr danach, ich will nur ganz kurz zu Dreams was sagen. Und zwar ist das nämlich auch eine tolle Gelegenheit, um einfach mal an einem entspannten Abend mit Freunden irgendwie da diese Spiele durchzugehen und das eine ist vielleicht kacke, aber das andere ist cool. Es gibt sogar Multiplayer-Spiele jetzt schon. Ja. Aber der finale Release ist ja dann erst am 14.02.
Könnt ihr mit euren Liebsten spielen.
Und ich freue mich da richtig drauf. Wir haben ja beim Game Talk das hin und wieder schon gehabt. Wir haben es auch in irgendeiner Folge letztes Jahr schon mal gezeigt. Also welche Spiele dort erstellt wurden und in einer Dream Session im Hangi. Da haben Alvin und ich auch gezeigt, wie diese ganzen Tools aussehen, mit denen man dann selbst was kreiert. Es ist natürlich nicht jedermanns Sache. So sage ich gleich im Vorfeld, weil natürlich das unfassbar viel Aufwand ist, da irgendwas zu erstellen. Weil es gibt halt ein Tool nur für Musik, es gibt ein Tool nur für Kurzfilme, also Zwischensequenzen. Es gibt ein Tool für das Spiel an sich, für Artworks, für Character Design und Modeling und so. Und
das ist zwar ein super cooler Part, der mich total am Spiel interessiert, aber das musst du ja noch nicht mal nutzen. Du kannst dir das ja im Prinzip auch nur holen, um die ganzen Community-kreierten Spiele einfach mal anzuzocken. Und ich glaube, so mehr da jetzt kreiert wird, das gibt dann doch bestimmt unheimlich lange was her, oder nicht?
Ja, voll. Ich habe jetzt zuletzt wieder reingeschaut, nach Monaten tatsächlich. Also ich wollte eigentlich regelmäßiger reinschauen, hab's dann die letzten Monate doch nicht gemacht. Jetzt am Wochenende und auch das Wochenende davor schon ein bisschen reingeschaut. Und was da allein in den 2-3 Monaten, in denen ich nicht da war, schon wieder kam, du hast dann auch so Collections, wo du siehst, welche Spiele am besten bewertet wurden oder Vorschläge von den Entwicklern, die dann halt sagen, ja, das hat auf jeden Fall Hand um Fuß, das sind Spiele, die wir auf jeden Fall so spielen wollen und euch empfehlen wollen und genau das, was wir uns vorgestellt haben mit unserer Engine, nenne ich es mal, die vereinfachste Engine. Das finde ich schon sehr, sehr cool. Und jetzt komme ich mal zu der Überleitung und zwar Cyberpunk 2077 kommt ja dieses raus, freuen sich die meisten Leute drauf. Was jetzt bei Dreams gemacht wurde, ist nämlich Cyberpunk 2077 in Dreams, allerdings natürlich nicht in der richtigen Version, also in der super schön, sondern in der PS1-Version. Und das können wir uns jetzt mal anschauen.
Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Die meisten Spiele, die ich bisher gesehen habe, sind ja eher so Minispiele. Die gehen ja irgendwie so 5 Minuten. Gibt es auch Spiele, wo du stundenlang trittst? Oh, das ist das falsche Video, glaube ich.
Hey, was ist das für ein Typ?
Aber ich finde die Reaktion noch gut.
Okay, gleich zeigen wir es. Aber es ist Cyberpunk 1997, haben sie es genannt. Natürlich in der PS1. Und um auf deine Frage zurückzukommen, es dauert tatsächlich noch ein bisschen, ehe längere Spiele rauskommen, weil allein so eine Zwischensequenz halt ewig dauert. Aber der Gedanke ist halt auch, dass Leute sich finden, zusammenfinden und zusammen an einem Spiel, wie beim Game Jam, das kreieren.
Oder wie so Modding-Teams auch über Jahre irgendwas bauen. Das kann ja auch bei Dreams passieren.
Ja, eben, das ist der Gedanke dahinter. Es gibt auch schon so ganz viele Treffen, wo Leute das machen. Einer kümmert sich irgendwie um die Musik, einer kümmert sich um die Charaktere, einer schreibt halt die ganzen Texte. Und
ey, das ist ja der Wahnsinn.
Ich wusste
gar nicht, dass man so sehr von diesem Stil, den man immer in den Trailern sieht, dieses leicht knuffige, comic-mäßige, dass man so weit davon weggehen kann. Und was mich jetzt direkt frage, ist, wie macht man denn diese Texturen? Gibt's da auch so einen kleinen paint-mäßigen Editor, wo du so Muster und so erstellen kannst?
Ja, also der Anfang ist halt, du zeichnest das schon selbst mehr oder weniger.
Genau, das meine ich, ja.
Dann kannst du aber unterschiedliche Arten von diesen Stilen auswählen.
Ja, okay.
So, das ist der.
Und wie so ein Instagram-Filter eigentlich nur für so
ja, mehr oder weniger für Text.
Oder so Photoshop-Filter, also wo du einfach was drüber ballerst, dann hast du so einen Pixel-Stil oder eben so ein Cell-Shading-Look, whatever.
Und das Coole ist, und das erhoffe ich mir auch, damit ich mal ein bisschen mehr auch selbst kreiere in Dreams, ist halt, dass du so eine Library hast, wo du suchen kannst nach bestimmten Assets. Das heißt, wenn du einen Tisch brauchst, dann suchst du einfach Tisch. Oder
das heißt, du kannst dann einfach Sachen von anderen benutzen, die schon erstellt wurden.
Die werden auch in den Credits erwähnt. Wenn ich von Valentin dann irgendwie einen Baum haben will, weil der cool modelliert wurde, dann nehme ich mir den. Und dann habe ich nicht mehr diese 2-stündige Arbeit, einen Baum selbst zu gestalten.
Das ist halt so crowdsourced dann. Und ich hätte halt auch überhaupt keinen Bock, 6 verschiedene Bäume zu bauen, sondern bin froh, dass jemand 6 verschiedene gemacht hat. Und dann, ich brauche halt ein Spiel mit vielen Bäumen. Also bam. Das klingt super.
Und allein das, ne, glaub mir, allein das dauert ewig, um diese Welt da zu kreieren. So, das sieht zwar alles so sehr, weiß nicht, Lego-mäßig aus oder so.
Ich bin bei der, lass es das hier nochmal auf dem Sender machen, wenn es released wird oder so. Ich bin bei dieser Session sowas von am Start, weil ich liebe so Level-Editor-Kram und so. Ich will mich da unbedingt ganz tief reinfuchsen.
Jetzt haben wir auch die PS1-Version von Cyberpunk. Danke, Dreams.
Ja, auch mega. Ganz schön. Das zeigt doch, was dieses Spiel fähig ist.
Exakt, das ist immer ganz schön. Sie haben ja auch schon, weiß nicht, PT nachgebaut und andere Sachen.
Ah, ja.
Aber ey, warten wir mal ab. Ich weiß selbst noch nicht so richtig, was dann zum Release anders wird.
Das fand ich jetzt gerade interessant. Warte. Die Textur ist einfach reingeploppt, oder? Jetzt gucken wir mal. Ah, die Weitsicht ist nicht so groß. Man sieht's da
interessant, unten
links an. Das ist einfach nur ein Bild.
Der PS1.
Das heißt, du kannst Bilder ja einfach einscannen, oder?
Das ist cool, offensichtlich.
Oder mit einem USB-Stick oder wie auch immer dann
reinpacken. Du kannst sowieso, das Importieren ist richtig geil. Du kannst nämlich auch Musik und Voice-Acting, also irgendwas einsprechen und das dann dort einfügen.
Mega.
Da gibt's diese Seite Dreams.
Das kann ja nicht so gut sein, weil du nimmst ja dann mit dem Mikro von der Kamera wahrscheinlich auch.
Nee, du kannst auch, also der. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon geht.
Weil ich kann mich noch erinnern, als wir das auf der EGX gespielt haben, da habe ich auch gefragt, kannst du auch ein Mikrofon anschließen oder sowas ähnliches? Und die meinten da so, nee, das nimmst du alles mit der Kamera auf.
Als ich da war, ich hatte ja mal besucht in England, da haben die gemeint, dass geplant ist, nur muss das alles rechtlich abgesichert werden und so, dass geplant ist, dass zum finalen Release man auch Dateien jeglicher Art da hochladen kann. Weil, also die dürfen natürlich nicht allzu groß sein, aber wenn du ein Musikstück hast oder irgendwas gut eingesprochenes mit einer guten mit einem guten Ton, dass du das dann eben einfügen sollst. Da gibt's so diese Webseite dreams.in heißt die und darüber wird dann eben alles dort übertragen. Aber ich frage mich halt, wie das dann natürlich mit der Größe ist und so. Das ist halt einfach schon sehr ambitioniert. Deswegen bin ich eben gespannt auf den finalen Release, weil jetzt noch nicht alles da ist und es gibt auch noch einen Story-Modus, es soll noch ein VR-Modus kommen. All das eben dann im Februar. Und da freue ich mich schon auf den Sender, ein bisschen was dazu zu machen.
Bin sehr gespannt, wie das mit VR funktionieren wird, weil ich bin halt kein großer Fan, mit diesem Controller alles einzustellen. Ich will lieber Maus und Tastatur, weil ich sehe auch schon
PC-Tool einige, für Dreams,
einige Leute schreiben schon, ey, Maus und Tastatur kann man es anschließen. Ich glaube, das geht gar nicht, weil die Motion Control vom PS4-Controller ja auch mit benutzt wird beim Bauen.
Aber was wiederum ganz cool ist, also von dem PS4-Controller-Ding bin ich auch nicht so der Fan, aber du kannst halt die Move-Controller benutzen. Und allein das wird sich schon mal, nicht nur in VR, sondern auch in dem normalen.
Auch um mal sowas zu zeichnen wahrscheinlich.
So und Formen
und so. Ja, und auch dieses Ziehen und wie mit der Maus zu arbeiten, nur in groß, ist das schon okay.
So Minority Report-mäßig.
Ja, so ein bisschen fühlt es sich so an. Wenn du dann noch einen riesigen Bildschirm hast, dann ist es halt der Shit. Aber genug zu Dreams. Ich wollte euch eigentlich nur kurz das Cyberpunk-Ding zeigen. Ihr wollte noch über Escape from Tarkov reden.
Ja, Escape from Tarkov. Ich habe es letzte Woche angefangen, weil Olli mir so großzügig war, einen 14-tägigen Trial gegeben hat. Aber bevor ich davon mehr erzähle, würde ich sagen, machen wir ein bisschen Werbung, oder?
Genau, gehen wir mal kurz in die Werbung. Bis gleich. Willkommen zurück beim Game Talk.
Genau, und wir haben ja mit Escape from Tarkov aufgehört. Das habe ich am Wochenende angefangen, beziehungsweise Freitag und Sonntag gespielt. Ein sehr, sehr besonderes Spiel. Es ist sehr speziell, es ist sehr nischig und es hat auch einen eigenen Launcher. Ja, ein weiteres genau. Launcher-Spiel. Es ist, wie soll ich sagen, es ist wie Division Dark Zone. Man geht rein, lootet und geht wieder raus.
Egal, nur, wie viele Launcher hast du eigentlich auf deinem Desktop?
Ja.
Ja, das anderes kann man
heutzutage nicht. Das anderes kannst du nicht sagen. Ich habe die Übersicht echt verloren. Ja. Krass, ey. League of Legends, Origins, Steam, Blizzard, Ubi, World of Tanks.
Ist fast schon eine gute Nerdquiz-Frage irgendwie. Zähle alle Launcher in 3 Sekunden auf. Ja. So, keine Ahnung.
Du siehst nur die Icons und musst dann sagen, welches
es
ist. Ist
auch gut.
Oh, alter Schwede, ey.
Ist gut, das müssen wir mal weitergeben. Ja. Ja. Escape from Tarkov ist halt. Sieht und fühlt sich auch ein bisschen wie Stalker an. Kennst du das?
Ja, von damals? Auf jeden Fall. Habe ich auch den Vergleich direkt gezogen. Es hat diesen Look auch wegen dieser
osteuropäischen Atmosphäre.
Ja, exakt, wirklich. Ja. Das ist ja auch von einem osteuropäischen Studio und das, das merkst du dem irgendwie auch an. Mhm. Auch in der ganzen Menüführung und so. Ja,
es ist halt auf Realismus getrimmt. Das heißt, du gehst da in diese Zone rein und dann triffst du halt auf NPCs, die du dann entweder bekämpfst oder lootest. Und muss dann wieder zum Extraction Point wieder raus. Der Clou an der Sache ist aber, dass die NPCs dann auch von anderen Leuten gesteuert werden können.
Mhm.
Das heißt,
okay, krass.
Ab und zu ist es dann halt so, du hast deinen Hauptcharakter, den du spielst, aber wenn er stirbt, verliert er dann seinen Loot und kommt dann wieder zum Extraction Point, muss dann geheilt werden. Und in der Zeit kannst du sagen, okay, ich spiele jetzt so einen Scavenger, der dann in die Zone reingedroppt wird mit vorgegebenen Loadout. Und dann kannst du da durch die Zone laufen und halt auf andere PMCs oder Soldaten suchen und die dann abknallen und dann den Loot mitnehmen, den dann wieder dann deinem Hauptcharakter weitergeben.
Ist doch ein ganz geiles Prinzip eigentlich.
Ist absolut.
Aber es ist sehr schwierig.
Genau, es ist sehr schwer und dieser Thrill, wenn du schon ganz guten Loot gesammelt hast und den im Menü halt kannst du dir aussuchen, mit welchem Loadout gehe ich jetzt in so eine Session und dann irgendwie denkst du, gerade habe ich gutes Aim, so ich pack mal meine beste Waffe ein und wirst dann halt gekillt und verlierst die. Es ist halt ärgerlich und das ist immer ein hohes Risiko dabei und das finde ich macht das halt unglaublich spannend, da reinzujoinen.
Und es gibt dann halt auch die ganz besonderen Spiele, die immer vom Ausgang warten. Ja. Die wissen, wo die Ausgänge sind und warten dann, bis dann irgend so ein Typ vorbeikommt, denken so, haha, ich bin hier gleich raus und werden dann abgeknallt. Und das ist ein sehr interessantes Spiel. Ich muss sagen, ich habe sehr lange gebraucht, um reinzukommen.
Ja,
braucht man. Ich bin auch sehr froh gewesen, dass ich es dann mit Olli gespielt habe, weil alleine hätte ich keine Chance gehabt. Ich hätte keine Ahnung, du hast nicht irgendwie eine richtige, du hast kein richtiges, hat kein HUD. Mhm. Denn du siehst unten links halt nur, wie dein Soldat gerade steht, in welcher Position, stehend, duckend, liegend. Und eine Energieanzeige und das war's dann auch. Zum Beispiel, du weißt auch nicht, wie viel Munition du hast. Du musst dann halt einfach mal kurz das Magazin abnehmen und dann steht dann an der Seite unten rechts, ja, okay, halb voll, halb leer oder wie auch immer. Musst dann auch gucken, ob dann hier ein Magazin im Lauf ist und so weiter, eine Kugel im Lauf ist. Und du musst auf so viele Sachen achten. Du musst hydrieren, du musst dann viel essen und so weiter. Du musst auf viele Kleinigkeiten
achten. Und vielleicht hast du auch erst ein Magazin für die Waffe und dann musst du im Menü händisch die Patronen, die du noch so rumliegen hast.
Das ist ja fast schon Simulation.
Es geht auch sehr, finde ich, in so eine Armer-Richtung. Du bist auch mit einem gezielten Schuss einfach mal direkt tot. Also es ist jetzt nicht so, du ballerst jemanden irgendwie mega viel Schrot und dann dauert das halt noch, bis er stirbt. Nee.
Ist halt, du hast dein Magazin und in dem Magazin muss halt auch Munition sein. Du kannst dein Magazin nicht in der Hosentasche tragen oder in deinem Rucksack, sondern es muss in deinem Chest-Rack drin sein, damit du dann auch deine Sachen nachladen kannst. Ansonsten kann es auch sein, dass, wie du es vorhin gesagt hast, du so einen Mosin hast, du schießt einmal und dann musst du erstmal ins Menü gehen, die Munition raussuchen und dann händisch dann in deine Waffe reinstecken.
Aber genau dadurch können ja auch super spannende Situationen entstehen. Ich habe auch einem Twitch-Streamer zugeguckt, der genau das Problem nämlich hatte und dann eben sich in einen Busch hinter die Ridge noch so ein bisschen zurückziehen musste und erstmal seine Waffe und aber schon Angst hatte, dass der andere gerade rafft, was bei ihm abgeht und ihn jetzt pusht und so. Das war unglaublich spannend, allein dazu zu gucken.
Psychokrieg, also
das,
Alter.
Ja, so ein bisschen Psychokrieg und so, das macht das Game auch echt aus und ja, wo ich schon angesprochen habe, Streamer, das geht ja auch auf Twitch jetzt plötzlich. Über die Feiertage ist das richtig steil gegangen. Und da haben wir so ein bisschen verschiedenste Vermutungen, woran das liegen könnte.
Ja, es gab halt Twitch-Loot. Also ja, wenn Leute halt gewissen Streamern, die dann irgendwie in Zusammenarbeit mit den Entwicklern da gestreamt haben, gab es dann Belohnung. Und dementsprechend gab es dann noch viele Leute, die dann unbedingt halt den Stream sich angeschaut haben, und um die Belohnung abzugreifen. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass es mittlerweile so viele Spieler gibt, dass die dann auch Battle Royale-Spiele und MOBAs überholt haben auf Twitch.
Das war halt wirklich krass. Das hat mich erstaunt. Aber vielleicht haben, also ich hatte auch so ein bisschen die Vermutung, wir hatten jetzt ja keinen krassen Dezember-Release. Mhm. Und also gerade was Multiplayer-Titel, die ja für viele Streamer sehr interessant sind, angeht, und wollten vielleicht mal was Neues ausprobieren, haben gesehen, so, ach, das spielen jetzt einige auf Twitch, spiele ich es doch auch mal. Und so ist die Zahl offensichtlich auch immer höher gestiegen, bis es plötzlich auf Platz 1 war für eine gewisse Zeit.
Wisst ihr, auf welcher Engine das läuft? Weil ich kann mich dran erinnern, vor 2-3 Jahren oder sowas, da ging das auch schon mal richtig groß rum, dieses Spiel, aufgrund dessen, dass es eben so gut aussieht.
Das ist eine gute Frage. Ich das ist gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, es ist eine Eigenentwicklung von denen.
Ah, das würde ja Sinn ergeben, weil
ist leider auch nicht so performant, muss ich sagen. Also es hat hier und da immer noch Probleme und ruckelt hier und da, obwohl ich es auf einer SSD installiert habe. Und
Unity schreibt
Unity. Das Unity, ich hab's auch gerade
gesagt. Interessant. Okay. Nee, wie gesagt, ich wusste es ja nicht genau. Ich finde, es fühlt sich an wie eine Eigenentwicklung, weil manchmal merkst du ja an gewissen Sachen, die gleich sind, dass die und die Engine ist.
Ja, klar. Also Unreal erkennt man es immer sehr gut.
Ja, genau. Gerade an so den Screen Space Reflections sehe ich immer sofort, das sind nur die Unreal so macht. Mhm. So. Und da habe ich es nicht gesehen. Da dachte ich, aber haben sie dann auf jeden Fall ordentlich angepasst, weil ich finde auch das ganze Body Movement und so spielt ja eine große Rolle in dem Spiel. Ja. Das merkst du sehr stark. Es gibt verschiedene Stances, wie du dich hinlegen kannst.
Genau, verschiedene Geschwindigkeiten, wie du gehst, und verschiedene Höhen, wie du dich duckst und so weiter, was ja alles auch sehr wichtig ist.
Genau.
Und die Geräuschkulisse ist ja richtig krass.
Das ist auch super wichtig, wenn du in so einem Haus irgendwie eine Mission hast, so irgendeinen Brief zu holen oder so, dann warten ja manchmal Leute in diesem Haus auch sehen dich reingehen und folgen dir unauffällig und ganz langsam. Und da musst du ganz genau hinhören, oh, da unten, da habe ich doch so ein metallenes Geräusch gehört. Das passiert doch nur, wenn jemand über das Eingangssieb geht oder irgendwie sowas halt. Das ist schon sehr geil gemacht.
Ja, und das so auch irgendwie auf einer offenen Map. Ja, laufen ist nicht erlaubt. Wenn du läufst, hört dich die gesamte Map. Und ich war so, okay, darauf habe ich nicht gedacht, weil ich komme gerade vom Call of Duty spielen, da läufst du arcade-mäßig von A zu nach B und so weiter. Und hier so, nee, hier laufen wir nicht. Wir laufen nur einmal über die Straße, so, so wie jetzt die Arma-Spiele sagen, wir bereit machen zum Sprung, ne? So achtet man darauf, links, rechts gucken, ob da nicht irgendwann jemand ist, und wartet man ab, dass der eine erst durchrennt und dann kommt der nächste, weil.
Ja.
Es ist schon spannend gemacht.
Und aber man muss dazu sagen, es ist ja auch immer noch Early Access und ich glaube, es gibt auch noch keine wirkliche Aussicht, wann die irgendwie in so eine offene Beta oder in Final Release gehen.
Mhm. Das ist echt lang dann schon, ne?
Das ist sehr, sehr lang, genau.
Und hat keine Microtransactions.
Ja, wobei auch das Finanzierungskonzept, dich da einzukaufen, damit du Access hast, ist so ein bisschen Star Citizen-mäßig, finde ich. Also die fangen an mit so einem 30 oder 40-Euro-Paket, aber du kannst auch, glaube ich, die Preise stimmen jetzt nicht, aber ein recht teures 120-Euro-Paket kaufen, wo dann schon zig Waffen irgendwie drin sind, was so ein bisschen vergleichbar mit diesen Schiffsverkäufen von Star Citizen ist, und die scheinen sich auch offensichtlich über so ein ähnliches Access-slash-Crowdfunding-Prinzip aktuell zu finanzieren und können sich deswegen vielleicht leisten, so lange im Early Access, das immer feiner zu schleifen.
Hauptsache, es kriegt dann wirklich irgendwann mal einen finalen Release und
schreibt
nicht die ganze Zeit Early Access rauf, um eine Entschuldigung zu haben, dass noch nicht alles perfekt ist.
So. Aber man kann es ja schon einigermaßen spielen.
Genau, also ist jetzt nicht so, dass es, finde ich, es gibt wohl, da habe ich immer nur von gelesen, dass es immer mal wieder zwischendurch Game-Breaking-Bugs gab, die dann aber nach einer Woche oder zwei wieder rausgepatcht wurden und dann vielleicht ein neuer oder so. Also, aber es gibt Phasen, da kannst du es ganz gut spielen.
Genau, und im Moment ist es PC-exclusive, also Konsolen-Release.
Ich glaube, das wird auch immer bleiben. Ja, ich sehe das steuerungstechnisch da auch gar nicht.
Das wie viele Tasten einfach belegt sind, also wo du gesagt wurde, okay, drum Alt und T, dann kannst du in die Kammer deines Gewehrs schauen. Ich so, oh Gott, okay, und drückst du die Tastenkombination, kannst du das und das machen. Ich da so, wow, das erinnert mich irgendwie an die Operation Flashpoint-Spiele,
genau,
die auch total überladen waren. Ja. Also wo du dachtest, okay, du hast eine Tastatur mit so und so vielen Tasten, wahrscheinlich ist die Tastatur doppelt belegt.
Ist auch teilweise bei Arma und so ja so ähnlich, und ich finde, diesen Anspruch hat das Spiel auch. Das will so ein Arma sein mit einem anderen Konzept,
genau,
aber vom Realismus-Anspruch.
Mhm. Wir haben nicht mehr zu viel Zeit, deswegen lass mal ein bisschen noch sprechen über die CES. Dann gibt's neue Infos zur kommenden Xbox, zu der neuen und zur PlayStation 5, aber vielleicht kannst du ja ein bisschen was sagen zur CES, denn du hast ja ein bisschen was verfolgt?
Ich habe vor allem so eine Zusammenfassung der AMD-Keynote mir angeschaut. Das ist auch so ein bisschen schwierig jetzt so quasi und auch lame, sag ich mal, die Hard Facts von wegen, wie der heißt der neue Prozessor und welche Zahlen spielen jetzt wirklich eine Rolle. Aber was ich krass fand, das habe ich daraus einfach so ein bisschen mitgenommen. Sie haben vor allem neue Notebook-Prozessoren angekündigt, die auch zu unschlagbaren Preisen von sowas um die $250 ins Rennen geworfen wurden, die teilweise mit den vergleichbaren Modellen von Intel, die wesentlich teurer sind, teilweise 70% mehr Leistung und sowas haben. Ich habe daraus irgendwie mitgenommen, dass AMD es aktuell wirklich richtig schafft, zurückzukommen. Also ist ja schon die letzten Jahre hat es angedeutet mit den Ryzen-Prozessoren. Das war schon super, aber immer weiter. Also sind richtig gut wieder im Prozessoren-Game. Und langsam habe ich das Gefühl, kann Intel sich das auch nicht mehr leisten, diese krasse Preisstrategie noch länger zu fahren, weil ich die meisten, die sich heute ein Gaming-PC zusammenstellen, klicken sich da ihre Ryzens rein oder jetzt eben beim Notebook werden auch viele Hersteller einfach sagen, warum sollen wir dann noch irgendein Intel reinballern, wenn wir auch dann unser Notebook billiger machen können, was sich einfach besser verkauft dadurch. Also ich fand das einen krassen Move von denen und bin echt mal gespannt, was das jetzt so für die Marktentwicklung 2020 bedeutet und wie Intel darauf reagiert, weil sie können eigentlich nicht anders reagieren, als ihre Preise höchst also weit nach unten zu fahren, weil sie haben das ja auch nur so lange gekonnt, weil sie eben keine Konkurrenz hatten, weil sie mit ihren krassen Flaggschiffen, die vor ein paar Jahren eben, wo AMD noch nicht so weit war, da waren sie einfach die Besten. Irgendwelche Streamer brauchten irgendwelche Ultra-Prozessoren, um alles gleichzeitig machen zu können. Und dann hat Intel einfach mal gesagt, na gut, dafür wollen wir bald auch 1000 Euro. So, und wenn AMD jetzt da nachzieht, glaube ich, wird das für den Markt einfach nur geil. Das ist so mein
schönes Fazit. Schönes Fazit, aber ich dachte, das wäre schon länger so, weil ich habe jetzt meinen Rechner auch jetzt fast 2 Jahre.
Ja.
Und da hatte mir René von vornherein auch schon gesagt, Alter, wenn du jetzt zockst, streamst und viele Sachen gleichzeitig machst, vielleicht noch Videos schneidest und dabei zockst, hol dir einen Ryzen, hol dir einen AMD. Und
nee, du hast völlig recht, das ist auch schon Jahre so, aber ich bin eher erstaunt, dass sie es halten können, dass es immer so weitergeht. Und dass sie eigentlich, also gefühlt nach dieser Keynote dachte ich nur so, okay, ihr seid sogar noch mal ein weites Stück jetzt gerade vorausgeprescht, da muss Intel erstmal nachziehen. Mhm. Also, mich freut eigentlich eher, dass es so weitergeht.
Fragst dich nur grafikkartentechnisch, weil da finde ich, hat Nvidia ja eher so ein Monopol in letzter Zeit. Die ganzen ATI-Karten, sind es noch überhaupt ATI-Karten?
Nee,
sind
mittlerweile AMD-Karten. Genau, AMD hat ja ATI irgendwann aufgekauft, genau, jetzt heißen die, glaube ich, auch genau, ATI wird, ist da gar nicht mehr gebrandet.
Genau. Und ich habe einfach nur indirekt mitbekommen, ja, die werden halt einfach nur noch auf irgendwelchen Kryptofarmen benutzt, die Grafikkarten, und zum Zocken holt sich jeder eine Nvidia-Karte.
Ja, wegen auch diesen Nvidia-exklusiven Features teilweise, wie Gameworks und so, wollen das viele. Aber ich habe auch häufiger gelesen, also ich hatte jetzt auch eben bestimmt 8 Jahre keine AMD-Karte mehr oder damals Nvidia, dass sie auch nicht bei jedem Spiel direkt so, obwohl sie es leistungstechnisch könnten, aber so gleich performant sind, weil ja die Entwickler auch immer auf so eine Karte nochmal speziell Anpassungen vorbereiten müssen. Und Nvidia hat ja auch ständig diese Game-Ready-Patches, wie heißen die? Nee, die heißen nicht Game-Ready, aber so ähnlich.
Ich weiß schon, was du meinst, als der GeForce Experience dann immer dabei ist,
genau,
wenn ein neues Spiel
kommt.
Genau,
das hat AMD zwar auch, aber ich habe jetzt wirklich mehrmals von Leuten, die dann auch noch mit so einer AMD-Karte rumgekrebst sind, gehört, bei dem Spiel hätte ich eigentlich theoretisch nach Benchmark-Werten mit der Karte mit so und so viel Videospeicher, so und so viel Frames haben müssen, es läuft katastrophal. Und so, das ist jetzt aber auch nur so eine gefühlte Wahrheit, vielleicht habe ich doch nur viel Schlechtes gehört, aber wenn man sich so anguckt, wie die Verkaufszahlen sind und was auch in PCs, die jetzt beworben werden, in Saturn-Prospekten, bei Aldi, da ist immer am Ende eine.
Das ist für Videospielen.
Genau. Und obwohl die auch teurer sind, die sind immer drin. Und da liegt natürlich auch daran, Nvidia gibt sich natürlich auch Mühe und die haben auch die Kohle, viele Exklusivdeals zu machen. Also die sagen natürlich auch, ey, ne, ihr kriegt vielleicht einen Rabatt und die Karte ist nicht ganz teuer für euch. Dafür haben wir aber immer überall unser Logo drauf. Und die Welt hat auch nur noch das Gefühl, ja, GeForce ist the only shit irgendwie. Ja.
Oh. Aber was ist in den aktuellen Konsolen drin? Das habe ich jetzt irgendwie ganz verpeilt nachzuschauen. Ist in der Xbox One Series X. Was ist denn da verbaut? Also da ist eine ATI-Chip, glaube ich.
Wie waren das?
AMD-Chip.
Also
bei fast allen, aber grafikkartentechnisch. Da hatten sie ja gesagt, dass die PS5 jetzt wahrscheinlich stärker sein soll als die aktuelle Grafikkartengeneration, aber doch günstiger sein wird.
Behaupten würde ich das auch.
Behaupten würde ich es auch. Ich denke mal so, die aktuelle so 2080 Ti
Also ich glaube,
die kostet auch über 700, 800 Euro.
Genau, das ist sowas alleine. Vergleichbares
und dann in der PS5 sein wird. Und jetzt sagt dann Sony, okay, wir haben jetzt in der PS5 eine sehr, sehr starke Karte, die ungefähr auf dem gleichen Level ist, sogar besser. Ja. Und wir verkaufen die Konsole für 400, 500?
Ja, da müssen wir aber erstmal abwarten natürlich. Ne? Aber AMD war ja bei der aktuellen Konsolengeneration. Ne?
Alle Konsolen, Ines sagt das gerade, alle Konsolen, AMD Navi und AMD Ryzen.
Ja. Das stimmt, das waren zumindest die Gerüchte, weil ich glaube, so komplett fix announced ist das ja noch nicht.
Ja.
Das ist aber ja eh das Problem. Also wir wollen auch gar nicht so viel über Gerüchte sprechen, aber es kamen natürlich jetzt noch Gerüchte zur PS5, wenn wir eh schon mal dabei sind, dass PlayStation wieder nicht auf der E3 sein wird und dass die eben im Februar angeblich ein großes Event machen, schon zur PlayStation 5, um da eben Xbox ein bisschen voraus zu sein. Fände ich ganz spannend, fände ich aber schade, weil je mehr auf der E3 abgeht, desto schöner, weil wir feiern das ja auch einfach. Die ganze Gaming-Kultur zieht sich diese Streams rein und freut sich auf die ganzen Trailer und Neuankündigungen. Und dass sich das so ein bisschen zersplittet, das will ich eigentlich gar nicht. Zumal ja noch dieses Jahr so viel rauskommen, ne? Gerade auf Sonys Seiten, die haben noch Ghost of Tsushima, die haben noch Last of Us 2, dann kommt noch Cyberpunk im April und sowas. Also,
das ist kein Sony-Titel.
Nee, aber ne, das sind viele Titel, die dieses Jahr noch rauskommen. Ich verstehe das schon, dass man möglichst früh den Hype, den Hype, ja, kommen zwei richtig fette Titel dafür, aber dass man den Hype noch schüren will für, also früh wie möglich schüren will für die PS5, um da halt Verkaufsargumente zu bringen auch einfach. Aber das hat auch alle anderen Jahre auch geklappt auf der E3. Warum nicht dieses Jahr wieder? Ich finde es echt schade.
Für mich wirkte übrigens diese Logo-Aktion auch so ein bisschen wie so eine Verzweiflungsmove, so von wegen, wir sind noch nicht ready genug zu announcen, aber weil eben wahrscheinlich auch für Sony die das Announcement auf den Game Awards von der Xbox Series X da überraschend kam, haben sich gedacht, komm, ey, jetzt einen Monat später ist die CES, lass doch da zumindest Logo zeigen, dann wissen die, wir sind auch dran.
Aber das ist sowas Ähnliches hatten die letztes Jahr ja auch schon gemacht, wo dann Informationen zur nächsten Xbox-Konsole angekündigt wurden und so, ja, okay, das weiß man so. Und plötzlich eine Woche später gibt's dann so einen Artikel auf, was weiß ich, Kotaku und so weiter. Da, hier, das ist die neue PS5, wir haben die ein bisschen angespielt. Oh, die hat eine SSD drin, oh, welche Überraschung und so weiter. Und das hier sind so die ganzen Stats. Und wir wissen jetzt, ja, Spider-Man lädt es innerhalb von 5 Sekunden. Und ich dachte so, ja, das sind Informationen, die auch einfach gar keine Informationen sind.
Das stimmt.
Ja. Weil das ist alles, was man erwartet, was man sich schon denken
genau,
konnte.
Genau, damit kann man ja rechnen.
Aber es war so ein verzweifelter Move. Okay, wir müssen da irgendwie auch im Gespräch bleiben.
Ja. Mhm. Zumal ja eben die Xbox neue Informationen hat und jetzt auch wieder neue Informationen bekommen hat.
Wir wissen halt, wie das Ding aussieht.
Die Series, ja, erstmal das, aber jetzt ist auch bekannt, was ich persönlich sehr schade finde, dass im ersten Jahr oder in den ersten beiden Jahren kein Xbox Series X exklusiver Titel kommt, sondern diese hausinternen Spiele, also die exklusiven Spiele, die werden sowohl für Xbox One für die Generation als auch für die Series X rauskommen. Das heißt, Halo Infinite wird ein Launch-Titel sein, das haben die schon bestätigt. Und Halo Infinite wird dann eben nicht nur auf der neuen Konsole rauskommen und auf PC vielleicht, müssen wir mal schauen, sondern auch noch auf der Xbox One. Und das finde ich eigentlich krass, weil man doch damit ein bisschen die Entwickler so reduziert. Also die
Moment, auch auf der Xbox One oder meinst du jetzt auf die Series X?
Auf die Xbox One. Die Spiele sowohl
One X oder auch One S?
Die One Familie.
Die Konsole, die wir jetzt gerade haben.
Wir können vielleicht erstmal die, ja genau. Das ist die Meldung, weil ich hab's erst komplett falsch verstanden. Ich dachte erst, die haben gar keine exklusiven Spiele in den ersten beiden Jahren. Aber nee, es hieß, die haben keine konsolenexklusive Spiele, sondern die kommen auch noch für die alte Konsolengeneration, also für die Xbox One zu dem Zeitpunkt. Und das finde ich wirklich krass. Und zwar ist das aus einem Interview mit Matt Booty von den Xbox Game Studios. Der hat so ein Interview geführt mit dem britischen Online-Magazin MCV. Und das finde ich halt wirklich krass. Also die Spiele sind dann sowohl abwärts als auch aufwärts kompatibel, wenn man so will.
Also es ist wie ein PC-Spiel.
Ja, und ich finde es irgendwie ein bisschen schade, weil was soll mich dann dazu bringen, diese neue Konsole zu kaufen, wenn ich sie entweder auf dem PC spielen kann, was eh immer so ein bisschen so ein Problem ist, dass es nicht eine Konsolenexklusivität ist, sondern auch noch auf meiner alten, verranzten Xbox One. Außer halt diesen optischen und technischen Unterschied.
Also ich glaube, habt ihr sowieso das Gefühl, Microsoft verfolgt da eine ganz, ganz andere Strategie. Für die ist das Konsolengame nicht mehr so wie für PlayStation, dass es eben dieses eine Gerät gibt, was irgendwie mega leistungsstark ist, also Leistungsstärke alle paar Jahre ist und man das aber auch beweisen muss mit irgendwie hübschen Titeln, sondern da sie ja diese aufgesplittete Familienstrategie jetzt fahren, also eben als sie den PC mit reingeholt hat man es ja schon gemerkt und jetzt aber auch eben das zu sagen, ist ja das, woher haben wir, ich glaube bei den Game Awards in der Nacht auch kurz drüber geredet, dass sich das eh langsam in die Richtung entwickelt, dass es wie bei Handys wird, dass sie ständig rauskommen und eigentlich immer nur so leicht geupdatet sind. Und gerade auch jetzt, wie kurz ja diese neue Konsole nach der Xbox One X kam, was würdest du dich abfacken, wenn du jetzt die X bei dir stehen hast, gerade gekauft für, ich weiß nicht, ich fand die immer mega teuer, irgendwie 500 Euro oder so. Ja. Mhm. Und dann kommt diese neue und dann kannst du aber das, was auf der neuen kommt, nicht mehr auf deiner X spielen. Also ich kann schon, ich glaube, sie wollen einfach regelmäßige Updates fahren und dann immer so wie Apple das mit seinen iOS-Updates macht. So, die haben immer so 4, 5 iPhones im Repertoire, wo noch das neue Update für kommt, aber das iPhone 6 fliegt dann jetzt beim aktuellen Update irgendwie raus.
Ja, aber mein Gedanke ist dann, ey, fuck it, dann braucht ihr diese Konsole nicht. Dann geht einfach, fokussiert euch einfach komplett auf Xbox One X und PC oder halt dann nur noch PC, weil das System, wie sie es jetzt mit den Konsolen machen, mit dieser Series X, dann gibt's wahrscheinlich noch eine Series Y, keine Ahnung.
Ja, mit dem nächsten Streaming-Device.
Das ist wie ein PC.
Ja, so. Und danach mit diesem ganzen Streaming, was noch kommt.
Genau,
da braucht man ja auch gar keine Konsole, da braucht man ein Gamepad.
Und gerade auch aus dem Standpunkt, dass sie die aktuelle Konsolengeneration ja einfach verloren haben gegen Sony.
Ja, klar.
Nintendo macht eh nochmal ihr eigenes Ding, aber sprechen wir mal nur von den beiden so, da ist eindeutig Xbox ein bisschen am Abstinken gewesen. Und ich habe mich schon sehr gefreut, dass sie eben die ganzen Studios jetzt für die neue Konsole akquiriert haben und freue mich auf ein Hellblade 2 zum Beispiel. Aber abgesehen von der Technik, warum sollte ich mir Hellblade 2 dann auf der neuen Konsole geben, wenn ich es lieber auf dem PC oder auf der Xbox One sogar noch spielen kann?
Ja, also ich sag ja sowieso immer, warum kauft man sich eine Konsole? Deswegen ändert sich für mich nicht so viel. Aber ich sehe da trotzdem noch die gleiche Zielgruppe. Also wenn du Casual-Gamer bist und ab und zu dir mal ein FIFA oder dies und das kaufst, dann kaufst du dir halt, je nachdem, was dein Budget hergibt, eine Xbox One S oder eben eine X oder die neue Series X, irgendwas, was du dir halt gerade leisten kannst, weil du eben nur die 3, 4 Titel zocken willst. So. Und dir ist vielleicht gar nicht wichtig, die neueste Konsole mit dem Exklusivtitel, was dann auch den grafischen Bombast zeigt, zu haben, weil heute eh alles krass aussieht. Also ich finde da zwar meine Perlen, aber ich sag mal, der Casual Gamer, dem sind, glaube ich, dann, der erkennt diesen Unterschied zwischen einem Cyberpunk und einem Witcher nicht mehr. Die sehen beide krass aus.
Aber der Casual Gamer, der verzichtet ja nicht dann, wenn er nur das Geld hat für eine Konsole, verzichtet er ja nicht auf die PlayStation 5. Weil die PlayStation 5 hat die Verkaufsargumente, dass da Spiele sind, die du nur auf der PlayStation 5 spielen kannst.
Exklusivität.
Und das ist das hat diese Konsolengeneration gezeigt, das ist das, was Leute zum Kaufen dieser Konsole bewegt. Und wenn du die Konsolengeneration schon so ein bisschen verkackt hast, dann musst du jetzt all in gehen. Und das ist für mich nicht all in gehen irgendwie.
Das ist genau das Gegenteil, ja, das stimmt. Microsoft traut sich nicht, all in zu gehen und versucht die gegenteilige Strategie. Ich denke, es wird sich in 1, 2 Jahren zeigen, wie gut diese Idee war oder schlecht.
Tja.
Naja.
Aber warten wir mal ab, was da auf der E3 oder vielleicht sogar noch früher.
Genau, wo wird. Sony jetzt ja vielleicht nicht anwesend sein wird. Das noch so als Abschluss.
Ja, genau.
Mal gesagt. Gut, dann würde ich sagen, sind wir hier an der Stelle leider schon durch. Und sag mal bis nächste Woche, Leute. Viel Spaß jetzt noch beim kommenden Programm.
Endgegner, viel Spaß.